Mit, als ich zarte 17 Jahre alt war, und es, weiß nicht, es war an Pfingsten, ich habe immer in dem Dreh rum Geburtstag, also es kann nicht viel später als ein, zwei Wochen nach meinem Geburtstag gewesen sein, habe ich die segensreiche Entscheidung getroffen, mich taufen zu lassen. Und das war damals so, ich weiß nicht genau, wie es kam, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich glaube, zwei Jahre vorher oder so, nach dem Gemeindeunterricht, es müssen eher schon drei Jahre gewesen sein, mal so einen Taufkurs mitgemacht hatte, mich damals aber noch nicht habe taufen lassen, weil ich mich noch nicht bereit gefühlt habe. Dass ich zu der Zeit dann nicht noch einen Taufkurs gemacht habe oder vielleicht kam es woanders her. Jedenfalls bin ich damals mit der Einstellung rangegangen an die Sache, wenn ich mich taufen lasse, dann ist das das Ende. Das ist das Ziel. Ja? Wenn ich da bin, dann habe ich es geschafft, dann habe ich es erreicht, dann bin ich im Glauben versiegelt, dann bin ich bei Gott. Ja, das kann mir auch niemand mehr nehmen, was auch durchaus stimmt. Aber wirklich weiter darüber hinaus habe ich zu der Zeit gar nicht gedacht. Und ich habe dann am Abend meiner Taufe habe ich so ein Notizheft geschenkt bekommen. Im Grunde das Gleiche, nur ohne die Aufkleber drauf. Und ich weiß noch, auf dem Weg nach Hause, also die Taufe, ne, das war ein wunderbares Erlebnis. Ich habe wirklich gespürt, wie sich in mir was verändert hat und was ich vorher gar nicht erwartet hatte. Ne? Ich war so, ja, ich mache jetzt einen symbolischen Schritt vor Gott und den Menschen, aber ich habe gemerkt, da ist mehr dahinter. Und ich weiß noch, auf dem Weg nach Hause saß ich im Auto und habe in dieses Notizheft geschrieben. Und der erste Eintrag da drin, steht auch heute noch drin, der erinnert mich immer mal, wenn ich da reinschaue, ist so, das ist ein kurzes Gebet und es fängt an mit, ja, ich weiß, dass der Tod mich in ein schöneres Leben führt, aber ich gucke jetzt erstmal, was mich hier erwartet. So ein bisschen in die Richtung. Weil das war tatsächlich, also liegt vielleicht daran, ich war so, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich fertig und ja, was kommt jetzt? Der nächste Schritt, das ist dann in der Ewigkeit, ne? Wenn Gott irgendwie das Ganze nochmal vollenden wird, vollkommen machen wird, aber für die Zeit dazwischen hatte ich nicht wirklich einen Plan. Und ich wusste nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Es war ein bisschen so eine Wartesaalstimmung. Ich habe dann auch in diesem Gebet noch geschrieben, naja, ich genieße jetzt die Gaben, die Gott mir geschenkt hat, ne, und das Leben und diese Zeit, die hier ist, damit sie mir nicht zu lang wird, so sinngemäß. Naja. Und tatsächlich hat sich erstmal in den ersten Monaten nach meiner Taufe nicht wirklich merklich viel getan in meinem Leben. Oder zumindest habe ich rückblickend den Eindruck, vielleicht war es ja anders, als ich es wahrgenommen habe, aber naja, das ist der Eindruck, den ich davon hatte. Und also das Leben ging weiter wie vorher, ne? Schule hat viel Zeit in Anspruch genommen, es war viel los. Und früher oder später stellt man sich dann aber vielleicht doch die Frage, und bei mir war das so, da stellt man sich dann die Frage, soll das alles sein? Ist es das jetzt? Irgendwie das Leben geht in den gleichen Bahnen, in den gleichen Mustern wie vorher. Ich habe ähnliche Probleme wie vorher. Vielleicht hänge ich noch in den gleichen Sünden fest, aus denen ich schon immer mal loskommen wollte. Kommt da nicht noch was? Fehlt da nicht was? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die sich im Glauben auch immer wieder auftut. Oder zumindest für mich immer wieder merke ich, ach, irgendwie zur Zeit, in letzter Zeit habe ich den Eindruck, geht es gar nicht so sehr vorwärts. Muss da nicht noch was kommen? Kommt da nicht noch was rein? Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem Epheserbrief Kapitel 1. Und ich bitte euch, dass ihr dazu nochmal aufsteht. Wir lesen die Verse 15 bis 23. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu lang. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt, Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich bete kurz. Herr Jesus, du als unser Haupt sprichst zu uns, du berührst uns. Und ich glaube, du willst auch in unserem Leben wirken, dass da noch mehr ist. Ich bitte dich, dass du uns heute dein Wort aufschließt und erleben lässt, dass du da bist. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. In dem Text, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mir ist das aufgefallen beim Lesen, in dem Text nennt Paulus drei wichtige Punkte, die im Glaubensleben und im Leben als Christ eine große Rolle spielen. Das sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei kennen wir eigentlich aus einem anderen Zusammenhang oder die nennt er an einer anderen Stelle auch. Und die ist, glaube ich, noch viel prominenter und berühmter, nämlich im 1. Korintherbrief, im Kapitel 13, das Hohelied der Liebe, ist ein bekannter Text, vielleicht habt ihr den mal gehört oder im Kopf. Da heißt es, da schreibt Paulus am Ende, die drei bleiben aber, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist die größte davon. Und im Korintherbrief an der Stelle, da schreibt er lang und breit viel über die Liebe. Und das liegt an der Stelle nicht nur daran, dass die Liebe die größte von den dreien ist, sondern auch, dass die Gemeinde in Korinth das wirklich nötig hat. Ich weiß nicht, neulich, als wir hier Abendmahl gefeiert haben, hat unser Pastor Jan Splonski kurz was erzählt zu dem Abendmahlstext im Korintherbrief und zu der Situation. Und dass die Menschen in der Gemeinde wirklich nicht aufeinander geachtet haben, dass sie lieblos miteinander umgegangen sind. Da schreibt Paulus viel über die Liebe. An der Stelle nennt er Glaube und Liebe nur am Anfang. Also die Liebe spielt später im Epheserbrief auch noch weiterhin eine große Rolle. Sie ist sehr wichtig im Glauben. Aber an der Stelle nennt er es am Anfang. Und ich glaube, es ist auch nicht so sehr die Liebe, mit der die Gemeinde in Ephesus ein Problem hat, sondern die Hoffnung kommt später. Und zu Beginn dankt er für den Glauben der Gemeinde und er dankt für die Liebe, die sie haben, die sie untereinander haben und auch zu anderen Gemeinden. Und das ist, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, mit dem Thema, fehlt da nicht was und müsste da nicht mehr sein und ich wünsche mir doch eigentlich mehr, dann ist es, glaube ich, immer ganz wichtig, von einem Punkt der Dankbarkeit zu kommen, da kommen wir später nochmal drauf zurück, zu schauen, was ist denn da, was hat Gott schon geschenkt, was ist das, wofür kann ich erstmal dankbar sein? An erster Stelle dankt Paulus und dann bittet er für die Gemeinde. Und er betet für die Gemeinde und er bittet für sie um Erkenntnis. Er bittet um Erkenntnis und dass Gott ihnen seinen Geist schenkt, damit sie ihn, Gott, erkennen sollen. Wenn wir von Erkenntnis reden, und ich glaube, hier heißt es kennenlernt, das trifft den Punkt schon ganz gut. Bei Erkenntnis, dann geht es an dieser Stelle nicht um eine theoretische Erkenntnis, so wie es um, wie verhalten sich die verschiedenen Personen innerhalb der Trinität zueinander. Ja, oder wie verhält es sich mit Gottes Allmacht? Wie ist die Beziehung von Gott als ewigem Wesen zur Zeit? Nimmt er Zeit wahr wie wir oder auf andere Weise? Also Gedanken über Gott. Ja, das sind super spannende Gedanken und auch teilweise auch wirklich wichtig. Aber an der Stelle Und er sagt, dass ihr ihn kennenlernt, meint er genau das nicht. Sondern, wenn Paulus schreibt, dass ihr Gott kennenlernt, dann geht es darum, dass sie ihn erfahren. Dass sie mit ihm ihr Leben leben und merken, hey, da ist er. Es geht um eine Beziehung. Und ich glaube, das ist, wenn die Bibel von Gott schreibt und davon, dass Menschen ihn kennenlernen, dann geht es eigentlich immer um eine Beziehung und nicht so sehr um ein Nachdenken darüber. Schon an der Stelle, wo Gott Mose im Dornbusch begegnet, nicht wahr? Und Mose fragt ihn nach seinem Namen, nach etwas, das ihn auszeichnet. Nennt Gott ihm seinen Namen, aber der übersetzt sich mehr wie, naja, ich bin halt der, ich bin. Ich glaube, es ist eher eine Aufforderung, mich kennenzulernen. Schau, was ich mache und dann merkst du, wer ich bin. Schau, wie ich mich in deinem Leben erweise und dann erfährst du vielleicht, wer ich bin. Es geht um eine Beziehung. Und wie mit einer Beziehung mit Menschen lernt man den anderen nicht wirklich kennen, wenn man über ihn spricht oder sich Sachen über ihn anhört, sondern wenn man mit ihm selbst Zeit verbringt. Und Paulus bittet um Erkenntnis, dass die Gemeinde Gott erkennen soll, und er konkretisiert es noch. Und er bittet, ich bete dafür, dass sie erkennt, und dann nennt er drei konkrete Punkte. Und an erster Stelle nennt er die Hoffnung. Ich wollte es jetzt vorlesen, jetzt finde ich es nicht, das gibt's ja nicht. Ah, ich habe auf die falsche Seite geschaut. Ich bete darum, dass ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Die Hoffnung, ne, das ist die Erwartung von etwas, was kommt. Die Erwartung von etwas, was auf mich wartet, gewissermaßen. Etwas, was ich bekommen kann. Und das ist so ein Stückchen in die Zukunft gedacht. Ja? Hoffnung, ich erwarte, dass da noch was kommen wird. Und an zweiter Stelle bittet er, dass sie erkennen, wie herrlich das Erbe ist, das Gott für sie bereithält. Das Erbe, das hat mit dem Thema Gottes Kindschaft zu tun. Kann ich euch eine tolle Predigt empfehlen, vor 2 oder 3 Wochen, findet ihr auf unserer Homepage, könnt ihr euch zu Hause anhören. Gottes Kindschaft, das nennt Paulus auch hier in den Versen davor. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Gottes Kinder. Und als Kinder Gottes erben wir auch. Das ist ein großes Thema, im Römerbrief führt er das noch breiter aus. Wir erben. Und Erbe, das heißt eben auch, dass Gott was für uns bereithält, dass wir was bekommen. Und zwar was wirklich Reiches. Und das ist eben auch so ein Stückchen in die Zukunft gedacht. Und an dritter Stelle betet er, und es geht immer noch um Erkenntnis, ich bete, dass ihr erkennt, mit welcher überwältigenden Kraft Gott unter euch wirkt. Und an der Stelle ist es nicht mehr in die Zukunft gedacht, oder könnte man es irgendwie in die Zukunft denken, sondern jetzt am Wirken ist. Also es geht wirklich um das Jetzt gerade, es geht um das Hier, es geht nicht um das irgendwann später. Nicht um die ferne Zukunft, dann der Tod und dann irgendwann, sondern tatsächlich um das Hier und Heute. Hier und heute wirkt Gott mit seiner Kraft. Und er wirkt auch nicht ein bisschen, nicht hier und da so ein bisschen, sondern übergroß. Und Paulus beschreibt die Kraft und er geht noch stärker ins Detail. Und er sagt, ja, das ist wirklich Gottes große, vollmächtige Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Mit der Kraft wirkt er unter uns. Und das ist total wild. Also, nicht wahr, das ist keine Kraft, die irgendwie ein bisschen stärker ist als das, was wir als Kraft sehen oder vielleicht als Stärke oder Macht, das ist nichts, was sich messen lässt in Newton oder in Pferdestärke meinetwegen, sondern es ist auch eine ganz andere Art von Kraft, die den Tod nicht nur überwindet, in dem Sinne, dass jemand wieder ins Leben zurückkommt, so wie das bei der Geschichte von Lazarus, den Jesus auferweckt, der Fall ist, sondern die ihn auch noch in einen komplett anderen Zustand verwandelt. Und das ist schwer vorzustellen. Damit tut sich auch Paulus schwer. An anderer Stelle beschreibt er das ein bisschen genauer. Und mit der gleichen Kraft, mit der er Jesus Christus eingesetzt hat, als Herrscher über den Kosmos, Herrscher über die ganze Welt. Und er geht noch weiter in Kapitel 2, beschreibt er das noch genauer, dann schreibt, also diesen Prozess, und dann schreibt er, ja, ihr wart ja auch tot und auch euch hat Gott in Christus vom Tod auferweckt und lebendig gemacht. Und indem er Christus eingesetzt hat, hat er auch euch eingesetzt. Das finde ich also persönlich einen großen Anspruch und ich habe manchmal so ein bisschen Angst vor Verantwortung, zumindest vor sowas Großem, da denke ich mir, oh, wie soll das werden? Aber ja, versteht ihr, der gleiche Prozess, der da im Gange ist, diese gleiche Kraft, die alle Ordnung, also alle Naturgesetze, alle Schöpfungsordnung auch irgendwie aufhebt und was komplett Neues draus macht, die ist auch in euch am Werk, schreibt Paulus. Warum beschreibt er das so? Keine Sorge, ich zitter immer. Habe ich schon ganz lange. Warum beschreibt Paulus das so? Warum beschreibt er diese Kraft so im Detail und geht so stark darauf ein, was für eine krasse Kraft da wirklich am Wirken ist? Weil es cool ist? Also ja, es ist schon cool, sich vorzustellen, so eine unglaubliche, übernatürliche Macht in einem ganz normalen Leben. Ja, aber ich glaube, es hängt zusammen mit dem Punkt, den er hier machen will, mit dem Argument, das er macht. Und zwar hängen die drei Sachen zusammen, die Hoffnung und das Erbe. Das ist, glaube ich, nur ein bisschen klarer. Es geht halt um das, was wir empfangen werden oder um das, was wir empfangen von Gott. Aber die Kraft, das ist eben genau das Gleiche. Ne? Mit der gleichen Kraft setzt er euch in euer Erbe ein. Und er macht es eben nicht erst irgendwann, sondern schon heute. Schon heute hält Gott viel für uns bereit. Schon heute im normalen Tag, schon vor dem Tod, um das so zu sagen, dass es mein 17-jähriges Ich versteht, schon vor dem Tod hält Gott viel für dich bereit. Wer hat seine Hausaufgaben gemacht von euch? Manche, was meinst du? Die Schüler gucken ganz empört. Ist doch erst Sonntag, ich habe heute Abend noch Zeit. Montagmorgen ist auch noch ein Tag. Nein, wenn ihr letzte Woche hier wart, habt ihr vielleicht eine Hausaufgabe mitbekommen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch daran. Mein Kollege Pastor Janusz Blonski hat eine Frage gestellt letzte Woche in der Predigt. Das war die Frage, weißt du, was aus dir werden soll? Und es ging um das Thema heilende Veränderung und dass Jesus uns heilen, uns verändern will und eben einen heilen Menschen aus uns machen will. Und die Frage war, weißt du, was aus dir werden soll? Und wenn du es nicht weißt, dann mach dir mal Gedanken darüber in der Woche. Schreib's dir nötigenfalls auf. Wer von euch hat die Hausaufgaben gemacht? Hände hoch. Ah, ja, durch selber, das ist schön. Ja. Ich frage mal weiter, vielleicht musst du das ja gleich machen. Wer von euch weiß, was Gott aus ihm machen will? Oder hat so mehr oder weniger eine Ahnung, was Gott da in petto hat, im Plan für ihn? Ein paar zögerliche Hände, ja, hier und da. Okay, das ist schön. Ich kann euch nur sagen, nehmt die Hausaufgabe nochmal mit. Macht das auf jeden Fall. Das ist super wertvoll und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, bewusst mit hineinzugehen in den Prozess. Wir haben am Anfang des Jahres in der Jugendstunde, in der Jahresanfangsandacht, das so zum Thema gehabt. Wir haben uns die Geistesgaben aus Galater 5 genommen. Das ist eine Liste, könnt ihr nachschauen, merkt euch Galater 5. Das ist eine Liste von Früchten des Geistes, also von Dingen, die Gott im Leben eines Menschen wirklich werden lässt und haben geschaut, naja, was davon erlebe ich schon in meinem Leben, was sehe ich schon und an welchen Stellen sieht es eher mau aus und was wünsche ich mir von Gott, dass er das vielleicht auch noch gibt oder wo merke ich, oh, da habe ich ein Defizit, das wäre schön, wenn da mal was käme. Eine Frage habe ich noch an euch. Wer von euch erlebt gerade, vielleicht in der letzten Woche, dass Gott ihn verändert? Oder wie Gott ihn verändert. Das sind einige Hände. Nancy, darf ich dich fragen, in einem Wort, welcher Bereich ist das, wenn du es sagen möchtest? Dein Charakter. Ja, das ist schön, das ist wunderbar. Das freut mich. Halleluja, ja. Liane, magst du auch noch? Oder?
Ja, also ich habe.
In einem Wort, entschuldige.
Dass ich das Positive aus der Bibel, die Texte positiv sehen kann.
Die Texte positiv, die Texte der Bibel. Ja, das ist klasse. Auch in unserem Verständnis und im Lesen der Bibel wirkt Gott an uns. Ja. Du möchtest auch, okay, na gut. Aber ein Wort. Einfach auf Leute zugehen. Danke, danke. Ja, klasse, auf alles zugehen. Okay, ja, ja. Offenheit, sag ich, ne? Offen auf Dinge zugehen, ja. Genau, auch so wirkt Gott in uns. Das war nicht ganz ein Wort, aber ich drücke ein Auge zu. Ja, also ihr merkt, Gott hält wirklich viel für uns bereit. Und wir können das auch erleben, dass Gott in unserem Leben immer wieder wirkt und uns wirklich mit vollen Händen beschenkt. Ja, ihr habt das gehört, mit seiner reichen Kraft, wirklich mit der ganzen Macht, die ihm zur Verfügung steht. Willst du verändert werden? Ich höre ein paar Ja's, das ist schön. Ja, das ist, das war auch die, also wenn es um das Thema geht, eine Veränderung und dass Gott uns beschenken und uns auch verändern will, ich meine, das ist eine Veränderung, das ist ja eine Bereicherung in dem Fall. Dann ist es wichtig, und das war auch letzte Woche so ein Stück Thema, dann ist es wichtig, das selbst zu wollen. Denn bei dem Thema geht es wirklich nicht ohne, glaube ich. Willst du verändert werden? Willst du, dass ich dich heile? Was willst du, dass ich dir tue, war die Frage von Jesus an den Kranken am Teich. Willst du verändert werden? Wollen ist hierbei wichtig, weil Gott uns an der Stelle nicht zwingt. Ja, er stülpt uns nicht, er drückt uns nicht in irgendeine Form, wie wir das nicht wollen. Aber wenn wir wollen, dann formt er uns in dem Bild, das er von uns im Kopf hat. Das er im Kopf hat, wenn er liebevoll an uns denkt und denkt, ja Mensch, die Liane, ne, die ist so klasse, das habe ich vor, wenn ich an sie denke. Ja? Oder wenn ich an Stefan denke, dann sehe ich, wow, das kann aus ihm werden. Aber das muss gewollt sein. Und mit dem Schritt, dass wir das wollen müssen, wird es ein bewusster Prozess. Kein Selbstläufer, der irgendwie passiert, ohne dass ich mir dessen bewusst bin oder dass ich daran denke. Okay, gut, manche Sachen passieren auch, ohne dass man es selber so stark merkt. Aber es ist ein Prozess, in den wir mit eingebunden sind. In den Gott uns mit einbindet. Den er nicht ganz ohne unsere Mitwirkung gestaltet. Und wenn ich mit eingebunden bin, dann stellen sich mir zwei Fragen. Und zwar, wie erreiche ich das? Was kann ich tun? Weil wenn ich mit eingebunden bin, dann gibt es ja was ich tun kann. Und was hindert mich daran? Ich glaube grundsätzlich, und das ist bei dem Thema am wichtigsten, geht es nicht darum, groß Sachen selbst auf die Beine zu stellen oder die Veränderung zu erzwingen. Da kann ich euch nur immer wieder vorwarnen, sondern es ist wichtig oder ganz grundlegend, sich zu öffnen für Gottes Handeln im eigenen Leben. Und wie ich das mache oder wie ich euch das empfehlen würde, ist einfach immer wieder ganz bewusst das eigene Leben und eigene Lebensbereiche an Gott zu übergeben. Symbolisch in Worten im Gebet das unter seine Herrschaft zu stellen. Zu sagen, hey Gott, das ist mein Leben, nimm du das, regiere du darüber. Jetzt magst du vielleicht sagen, ich bin doch schon getauft, ich habe das schon getan. Ja, und Gott vergisst das aber auch nicht. Aber ich glaube, wir selber sind ein bisschen vergesslich manchmal. Und darum ist es wichtig und gut, das immer wieder bewusst zu tun, in Worten, im Gebet, in der Haltung. Ich habe mich schon auch seit meiner Taufe oft wieder bekehrt, weil ich gemerkt habe, huch, da ist doch ein Bereich meines Lebens, der hat sich ausgebildet oder der ist da entstanden, in den ich Gott nicht wirklich reinlasse. In dem ich irgendwie mein eigener Herr bin, ne, und versuche, was Eigenes auf die Beine zu stellen. was ich so, naja, ein Stückchen weghalte, wo Gott nicht Herr sein soll. Und gerade diese Bereiche, gerade diese neuen auftretenden oder auch schon ganz alten, problematischen Bereiche, vielleicht habt ihr welche im Kopf, wo ihr denkt, ach Mensch, da gibt's was in meinem Leben, ja, genau die und besonders die unter Gottes Herrschaft zu stellen und ihm zu sagen, hey, du bist Herr über mein ganzes Leben, wirke du hier. Und auf der anderen Seite, wenn es darum geht, sich zu öffnen für Gott und ihm sein Leben zu geben, ist es auch ein Fallstrick, glaube ich, der passieren kann, dass man versucht, Gott einzuschränken oder das eben unbewusst macht. Also ich sag mal, was ich meine, ich habe bestimmte Zeiten und bestimmte Räume in meinem Leben, wo Gott wirken darf, wo ich ihn eingeplant habe, sage ich mal, und vielleicht auch einen Bereich in meinem Charakter, wo ich denke, ja, das ist was, da soll Gott dran arbeiten. Und was ich nicht sehe und nicht denke, ist, dass es die anderen nicht sind. Also ne, ich habe meine Zeit morgens, in der ich mit Gott spreche und wo er zu mir reden kann, wo ich in der Bibel lese und er mir ja, in mein Leben spricht und mich verändert. Und ich sitze im Gottesdienst und ja, wenn ich mit den Arbeitskollegen bin, ich weiß, das ist manchmal schwierig, das ist vielleicht eine Baustelle für mich, dann ist das auch ein Punkt, wo ich bewusst schaue, dass Gott, was Gott da vielleicht macht. Gott, da darfst du handeln. Und es sind aber vielleicht gerade die anderen Stellen, die Zeiten, wo ich gestresst bin und in Eile bin, wo ich im Auto sitze oder am Esstisch, wo ich mit der Familie zusammen bin oder an der Supermarktkasse, die Zeit, in der ich Fernsehen gucke. Vielleicht sind es auch gerade die Stellen, wo Gott handeln will, wo Gott handeln kann, wo Gott noch viel mehr handeln, viel mehr machen kann. Wo er vielleicht auch was vorhat für dich, dir was zu geben. Und was ich nicht meine, und das ist ganz wichtig zu sagen, und ich werde das immer wieder sagen, wenn es darum geht, diese Stellen oder diese Momente in meinem Leben, diese Bereiche in meinem Leben für Gott zu öffnen und ihm zu unterstellen. Zu sagen, ich gebe das unter deine Herrschaft, Jesus, du bist König, du regierst hier. Ja? Da geht es nicht darum, dass ich da mein perfektes Verhalten erzwinge oder schaue, Jesus regiert hier, also verhalte ich mich perfekt, gehe ich damit perfekt um mit der Situation, mit jeder schwierigen Situation. Auch hier im Berufsverkehr regiert Jesus und jetzt liebe ich die anderen Autofahrer. Aber es kann schwierig sein, ja. Nein, und es ist ein Anspruch, den man wirklich, glaube ich, ziemlich schnell an sich stellt. Darum geht es nicht. Das meine ich nicht, denn das ist ein Verhalten, was auf Dauer wirklich auslaugt und ins Scheitern führt und in Zweifel, ins Ausbrennen, vielleicht das geistliche Ausbrennen oder meinetwegen in Heuchelei, dass man einfach das eigene Verhalten rechtfertigt. Sondern ich meine, diesen Moment bewusst Gott zu geben. Gott, in dem Moment fällt es mir wirklich schwer und ich merke, hier ist echt was, weiß nicht. Ne? Nehmen wir doch das Beispiel, ich stehe im Verkehr und überall um mich herum sind nur Arschlöcher. Gott, und ich kann richtig schwierig damit umgehen, bitte hilf mir und steh mir bei in der Situation. Ja? Veränder du mich, dass ich die Menschen auch lieben kann, auch wenn die so bekloppt fahren. Und das ist vielleicht nicht gleich so, aber dann kann ich hinterher das nochmal in Ruhe zu Gott im Gebet bringen. Einfach, also ne, ich meine, dass man sich bewusst macht, auch hier, auch diesen Bereich in meinem Leben, auch den gebe ich Gott. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Lebensumstände, wo ihr denkt, Mensch, das kommt mir aber vollkommen in die Quere. Das liegt mir richtig quer, Situationen oder Lebensphasen, die einfach schwierig machen, die ein geistliches Leben vielleicht schwierig machen. Ja, viel Stress, ne, keine Zeit, Kinder oder nicht, ja, von einem Termin zum anderen hetzen, dauernd ist was los oder Schichtdienst mit der Arbeit, ich komme nicht mehr dazu, meine stille Zeit zu haben und meine Ruhe zwischendurch. Oder ich bin jetzt langsam in der Phase meines Lebens, wo ich alt werde und mich schwach fühle und ich weiß nicht, so vorher konnte ich das noch, vorher konnte ich noch ein geistliches Leben führen oder ein Leben mit Gott und jetzt fällt es mir schwer. Dann ist auch das eine Situation, wo es total wichtig ist, das bewusst Gott zu unterstellen. Einfach nur diesen Schritt zu gehen, hey Jesus, du bist König und mein Leben gebe ich dir. Und dazu gehört auch die Situation, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, auch die unterstelle ich dir. Die unterstelle ich deiner Herrschaft. Und ich glaube, es gibt, also ich glaube, Gott kann uns ganz viel beibringen, gerade in den Situationen, die uns wirklich überfordern, die uns wirklich herausfordern, mit denen wir manchmal nichts anfangen zu wissen. Und da ist es wichtig, ihm das zu geben. Ich sage es nochmal zum Ende. Es ist wichtig, dabei nicht von sich selbst das zu erzwingen oder die Veränderung, die man sich wünscht, ne? Oder das, was man sich wünscht. Ja, Gott, schenk mir doch Geduld, schenk mir Weisheit, schenk mir Liebe, schenk mir, du siehst doch, was noch fehlt und worum ich mich so lange bemüht habe. Das nicht selbst zu erzwingen. Ja, wir können eigene Gehversuche machen, aber es ist wichtig, dass Gott die Veränderung bewirkt. Wir öffnen uns dafür. Wir schaffen vielleicht Raum im Leben und vielleicht, klar, vielleicht siehst du, okay, da steht dem was im Weg. Ein Verhalten oder irgendwas, was ausgeräumt werden soll. Aber Gott ist der mit der übergroßen Kraft. Ja? Du bist nicht der mit der übergroßen Kraft, die Tote lebendig macht, sondern Gott ist der mit der Kraft. Und wenn du versuchst, die Veränderung, die Gott schaffen will, aus eigener Kraft zu schaffen, Hexenschuss, ja? Dann verhebst du dich. Es wird übel. Gott ist der, der wirkt. Und das ist das Gute. Und das ist, warum Paulus hier über die Hoffnung schreibt und die so beschreibt und diese Kraft, die Gott hat, so genau beschreibt und das immer wieder hervorholt. Und auch später im Epheserbrief geht es noch um das, was Gott bewirkt in der Gemeinde und im Einzelnen. Und er schreibt, lasst uns wachsen hin zu Christus, gemeinsam und in Liebe. Und in all dem ist es wichtig, dass Gott der mit der großen Kraft ist und der uns erfüllt und der uns auch verändert. Geben wir ihm dafür Raum. Eins noch, ich ende, wo ich angefangen habe beim Text. Die Dankbarkeit ist eine sehr wichtige Voraussetzung dabei. Wenn ich nämlich mal merke, okay, da fehlt irgendwie was oder ich wünschte mir, das wäre mehr, und ich möchte mich öffnen, dass Gott mich noch mehr, noch reicher beschenkt. Es ist wichtig, als allerersten Schritt zu schauen, hey, Gott hat mich schon beschenkt. Er hat mich schon sehr reich beschenkt. Und wie Paulus das hier macht, Gott hat euch den Glauben gegeben und der Glaube, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist ja auch nichts, was wir selber wirken. Und Gott hat euch Liebe gegeben. In dem Fall ist es wohl eine sehr liebevolle Gemeinde. Gott hat euch schon reich beschenkt und dafür möchte ich danken. Und dafür sollten wir auch danken, wenn es um diesen Prozess geht und um die Veränderung. Damit wir, ich sag mal, ein bisschen relaxed an das Ganze rangehen können. Ja, es gibt viel zu erreichen und das ist, wie wir im Lesungstext hatten, das Rennen zu dem Ziel. Aber wir haben auch schon einen guten Weg gemacht. Und es ist wichtig, darauf zu schauen. Gott hält heute schon viel für uns bereit. Er beschenkt uns und er formt uns auch mit seiner großen, wirklich übergroßen Kraft und Macht. Wir wollen ihm danken, immer wieder, und unser Leben immer wieder neu unter seine Herrschaft stellen. Ganz bewusst und alle Bereiche, die uns einfallen, die auch vielleicht manchmal schwierig sind, dass wir erleben, wie er wirkt, wie er handelt in unserem Leben. Ein großes Geschenk, dass wir das erleben dürfen. Amen. Amen.